Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Seit über einem halben Jahrhundert gestaltet Nele Hertling maßgeblich die freie Theaterszene in Deutschland. Jetzt erhält die Dramaturgin, frühere Intendantin und unablässige Netzwerkerin im Alter von 90 Jahren den Berliner Theaterpreis. Und wir schauen gemeinsam mit ihr zurück auf ein ganzes Leben für das freie Theater und natürlich auch auf die Gegenwart. Sie wurde schon die Grande Dame der deutschen Off-Kultur genannt. Dabei ist der Begriff Off-Kultur eigentlich zu klein für das große Feld der Kunst, das sie in ihrem Leben geprägt hat. Nele Hertling, die geradezu legendäre Netzwerkerin des Freien Theaters, ehemalige Intendantin des Hebbel in Berlin und heutige Sektionsdirektorin an der Akademie der Künste. Eine ganz zentrale Figur für die Theateravantgarde in Deutschland, ohne die viele große Künstler hierzulande vielleicht gar nicht bekannt geworden wären. Dafür erhält Nele Hertling, die im Februar ihren 90. Geburtstag feierte, morgen den Berliner Theaterpreis. Ans Aufhören denkt sie deshalb natürlich längst nicht, und wenn man sie so erlebt, dann weiß man, dass es dafür auch gar keinen Anlass gibt. Ich durfte das in dieser Woche in ihrem Haus in Berlin, wo wir uns für ein längeres Gespräch getroffen haben. Und dabei habe ich Nele Hertling zunächst das gefragt.
Frau Hertling, wenn man mit Menschen über sie spricht, dann ist ein Satz, der fast immer fällt: Nele Hertling ist notorisch uneitel. Es geht ihr immer um die Sache, sie macht absolut kein großes Aufhebens um ihre Person. Jetzt steht in der Begründung für den Berliner Theaterpreis dieser erste Satz in der Jurybegründung: seit 60 Jahren transformiert Nele Hertling Berlin. Da steht nicht mal die Berliner Kulturlandschaft oder auch nur die Tanzszene oder die Theater- oder Performance-Szene, da steht Berlin. Wie fühlt man sich als notorisch uneitler Mensch mit so einem Satz?
Etwas übertrieben. Ich meine, insofern konnte ich damit leben, weil es hat mich neben der reinen Kunst ja eigentlich immer sehr stark die Politik, die politische Situation, die gesellschaftliche Situation hat mich immer sehr interessiert. Und ich war von Anfang an eigentlich, seit ich die Möglichkeit hatte, in Prozesse involviert, die auch nicht nur mit dem Theater zu tun hatten, sondern schon auch mit gesellschaftlicher Veränderung, mit Aufklärung außerhalb des Theaters. Insofern konnte ich ein bisschen akzeptieren, aber ich bin schon etwas übertrieben.
Wenn man mal darauf schaut, wo diese Transformationsarbeit, die da genannt wird, angefangen hat für Sie. Sie sind in den frühen 60er Jahren an die Akademie der Künste gekommen. Eine große Konstante auch in Ihrem Leben, kann man sagen. Frühe 60er Jahre, so eine große Staatsinstitution. Was war das für ein Geist, der da herrschte?
Ja, sehr gespalten. Es kam damals zu der Zeit eine ganze Reihe von Künstlern aus der Emigration zurück und wurden durch einen komplizierten Prozess dann auch in die Akademie gewählt. Und wir als junge Mitarbeiter dort hatten, muss ich sagen, das große Glück, in dieser Zeit dort zu sein und wirklich auf Persönlichkeiten stoßen zu können, die ungewöhnlich auch wichtig und einflussreich waren. Das war das Tolle daran, auch dieses Bewahren können war das Tolle. Und die Akademie war damals in West-Berlin der einzige Ort, wirklich der einzige Ort, in dem man bewusst versuchte, an die Zeit vor dem Faschismus wieder anzuknüpfen, also wieder auch vor allen Dingen auch in der bildenden Kunst mit Ausstellungen wirklich diese 12 Jahre Schrecken zu überwinden durch Anknüpfen an das, was wir mal hatten, und sich zu öffnen, und das war das Entscheidende, zu öffnen auch in eine, vor allen Dingen wie gesagt in der bildenden Kunst, in die internationale Welt, die ja ausgeschlossen war aus Deutschland. Und wir haben das im Theaterbereich, mein Kollege Dirk Schäper und ich, dann in diese Richtung mitzudenken und zu arbeiten. Das war positiv durch die vielen natürlich wiedergewählten, neu gewählten Mitglieder. Das waren das alles verhältnismäßig alte Künstler, natürlich in der Natur der Sache. Und dieses Beharrende hatte auch was Schwieriges, also auch politisch schwierig. Ich erzähle jetzt eine kleine Anekdote. Wir waren natürlich als junge Mitarbeiter, Studenten bewegt, interessiert und engagiert. Und wir haben zu dritt einmal eine rote Fahne aus dem am Hanseatenweg, hat man keinen Zugang blickmäßig irgendwie auf eine öffentliche Straße. Nur aus einem Toilettenfenster kann man ein bisschen die Straße hinten ahnen. Und wir haben uns einmal aufgemacht und haben eine rote Fahne aus diesem Fenster gehängt, als in der Stadt eine große Demo war. Es wurde sofort dann bemerkt. Das war so ein bisschen bisschen die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Aber es überwiegt eigentlich in der Erinnerung die Chance, die wir hatten, in so einer Institution dann doch auch mitgestalten zu können und den Weg nach vorne eben zu gehen, nicht nur mit einer roten Fahne, sondern eben auch durch Programm.
Also gerade kein Ort des bundesrepublikanischen Miefs.
Überhaupt nicht. Also das muss man sagen. Es gab sicher mehr als konservative Tendenzen, auch durch einzelne Mitglieder. Aber insgesamt war es ein Ort, der sich öffnete, wirklich, der wirklich auch eindeutig gegen faschistische Reste angearbeitet hat. Und wenn man heute die Programme anguckt, wundert ich mich selber oft, wie mutig dann auch in eine doch noch andere Gesellschaft da wirklich agiert und gearbeitet wurde. Nein, es war vielleicht einer der ganz wenigen Orte in Berlin, vielleicht sogar in Deutschland, wo diese Offenheit möglich war.
Wenn man das vielleicht auch mal mit Ihrer ganz eigenen Biografie in Verbindung bringt, Sie waren 11 Jahre alt, glaube ich, als der Krieg zu Ende ging. Sie waren, als Sie an die Akademie kamen, eine junge Frau, der dieses Land ja auch schon viel angetan hatte. Ihre Mutter war jüdisch, die Familie mütterlicherseits war jüdisch, es sind viele im Holocaust ermordet worden aus ihrer Familie. Viele, denen sowas oder Vergleichbares angetan wurde, sind gegangen und sind nie wiedergekommen. Das war für Sie keine Option, kein Gedanke?
Nein, es war gar kein Gedanke und ich verdanke das vielleicht wirklich ein bisschen auch meinen Eltern selbst. Mutige Menschen, wir hatten ja auch noch ein illegales jüdisches Ehepaar im Haus meines Vaters hier in Zehlendorf untergebracht. Also ich war ja mit meiner jüdischen Mutter in einem kleinen Nest in Mecklenburg, um hier der Gefahr zu entgehen. Es hat auch geklappt aus verschiedenen Gründen. Aber es hat mich dann doch auch als Kind, die ständige Angst, in der meine Mutter auch natürlich lebte, hat mich irgendwo emotional erreicht. Aber dagegen gesetzt war eigentlich dieser Optimismus, das geht zu Ende und dann haben wir eine Chance nach vorne. Und diese Chance nach vorne, die man dann wirklich selber ergreifen konnte, positiv, hat mich nie daran zweifeln lassen, sich aktiv eben für eine Erneuerung einzusetzen. Deswegen war ich mit Studentenbewegung und alledem dann eben auch verbunden. Alles, was man finden konnte, um diese Aktivität nach vorne irgendwie umzusetzen. Also nein, weggehen war keine Option.
Und wenn man dann mal schaut, was Sie gerade beschrieben haben, dass damals in die Akademie so viele Neumitglieder, die quasi eigentlich eher Altmitglieder waren, zurückkamen aus der Emigration, war das für Sie auch die Zeit, als Ihr Interesse geweckt wurde, wie geht eigentlich Kunst, Performance, Theater, Tanz anderswo? In diesem Land, das ja von den Avantgarden, den Internationalen, wir haben es gesagt, abgeschnitten war?
Ja, das hat sicher dazu beigetragen, so die Erzählung. Aber ich hatte ja, wie gesagt, in London gelebt eine Weile und war da mit einer ganz anderen Form von Theater konfrontiert, die mir so wie allen Deutschen damals fremd gewesen wäre, weil das System von Staats- und Stadttheater gibt's ja da gar nicht. Also es ging um ganz andere Formate, um andere Inhalte, auch um andere Erzählweisen. Das hatte mich sehr beeindruckt damals. Wir hatten irgendwo mal das Gefühl, hatte auch mit dem damaligen Theatertreffen zu tun, immer nur diese deutschsprachigen Aufführungen. Es muss eigentlich auch noch was anderes geben. Das hat uns so ein bisschen motiviert und wir hatten die große Freiheit in der Akademie. Wir konnten reisen, wir konnten eigentlich frei entscheiden, was wir machen wollten und waren in New York und waren in Paris und waren dann doch sehr beeindruckt von dem, was man da sah. Und das hat uns eigentlich motiviert zu sagen, wir müssen daraus was machen.
Die ganz große Zeit für Sie als Ermöglicherin kam ja dann eine ganze Ecke später in den 80er Jahren, als Sie das Hebbeltheater als Intendantin übernommen haben. Ein damals leerstehendes Haus, eine echte Herkulesaufgabe. War das aber für Sie so am Horizont der Ort, von dem Sie dachten, so hier kann man jetzt mal wirklich in die Tat umsetzen, was man, woran man vorher gearbeitet hat?
Der Ort als solches war nicht in meinem Bewusstsein, aber er kam in mein Bewusstsein, weil ich war ja Programmchefin für Kulturstadt Europas 88 und damals hatte die Stadt eigentlich gar keine Orte anzubieten. Die waren alle verplant langfristig und dann hat uns die Stadt das leerstehende Hebbeltheater gegeben als Spielstätte und überhaupt als Ort. Und mein Mann war Architekt und hatte mit Denkmalschutz zu tun und wir konnten über ihn so ein bisschen vermeiden, dass der Denkmalschutz uns alles da verhinderte. So sah das nämlich erstmal aus. Also es waren alles ein bisschen glückliche Zufälle und wir haben uns erstmal in diesen Ort so verliebt, in dieses schöne Haus und konnten es auch noch ein bisschen mitgestalten, weil es war noch Baustelle. Und durch Kulturstadt Europas 88 haben wir eben uns dran gewöhnt und gelernt, in diesem Haus zu arbeiten. Auch ganz andere, moderne, große Dinge dazu machen, von denen alle immer sagen, das geht da gar nicht. Und das hat uns eigentlich so dazu motiviert, mein kleines Team damals, wir müssen hier bleiben. Und die Idee kam eigentlich erst im Lauf des Jahres 88, dass man diese Chance vielleicht hätte, dieses Haus zu besitzen, zu besetzen. Und dem damaligen Kultursenator Volker Hassemer ist es dann auch gegangen, der da wirklich sehr klug agiert hat. Und dann waren wir plötzlich im Januar 89, waren wir plötzlich Bespieler dieses Haus auf eine längere Sicht. Und da haben wir dann sehr angefangen. Mein Glück war, dass wir durch Kulturstadt und auch schon vorher durch die Akademie, natürlich durch unser Festival, da viele internationale Kontakte zu anderen Planern, Häusern, Produktionshäusern hatten, sodass wir sehr schnell, ohne lange Vorarbeit, anfangen konnten, Programm zu machen.
Es gehört ja auch zur Wahrheit und zur Geschichte dazu, dass Sie damals als Frau in eine Position kamen, die, glaube ich, noch üblicherweise fast überall von Männern besetzt war. Wie haben Sie das erlebt damals?
Also zuerst war mir das gar nicht so bewusst. Man war so beschäftigt auch einfach mit dem, was man da tun konnte. Aber man merkte es dann immer wieder bei irgendwelchen Sitzungen oder so. Ich war wirklich die einzige sogenannte Intendantin in Berlin. Wurde auch nicht ernst genommen. Wir wurden schon erstmal als Theater nicht ernst genommen, weil wir eben was so anderes international, was soll das Ganze? Deutschland und Berlin hat alles im Theater, was es braucht. So war ja die Haltung. Und das hat mich eigentlich mehr geärgert oder angestachelt als diese einzige Frau-Situation. Aber es gab schon komische Momente, wenn man so mit Intendanten nach Maueröffnung Intendanten zusammenkam. Im Hebbeltheater, weil wir so nah an Ostberlin waren, war das immer ein Treffpunkt. Und dann das Erste immer war, kannst du mal einen Kaffee kochen? So, also
wirklich?
Ja. Das war die normale Haltung im Grunde genommen. Aber es hat mich eigentlich damals am Anfang gar nicht so beschäftigt, weil wir waren so beschäftigt damit, diese vielleicht naive andere Idee von Theater irgendwie umzusetzen. Es gab es ja alles nicht. Es gab weder freie Gruppen, es gab noch keinen Euro. Wir hatten unterschiedliche Währungen bei internationaler Arbeit. Es gab keine Handys, es gab kein Internet. Es war ja alles auf einer ganz anderen Basis. Und das war so arbeitsintensiv, dass man solche Dinge wirklich nur in den Momenten mit dem Kaffee kochen dann irgendwann. Man dachte, das kann eigentlich nicht wahr sein.
Aus Ihrer ganzen Schaffenszeit gibt es ja Namen, die begleiten, die heute absolut Legende sind und die damals in Deutschland quasi unbekannt waren. Also Merce Cunningham, Robert Wilson, Wooster Group. Wie haben Sie dieses Gespür entwickelt, wenn Sie die im Ausland gesehen haben, dass das kann auch in Deutschland funktionieren?
Ja, kann es auch nicht ganz genau sagen, wie das kam, aber wir waren einfach fasziniert. Das Glück war eben in der Tat, und das war schon durch Kulturstadt gekommen, es gab so eine Art Netzwerk gab's, das Wort gab's auch noch nicht, aber es gab in Holland, in Belgien, in Salzburg und in Frankfurt am Main, Tom Stromberg mit dem TAT. Es gab ein paar Menschen, die versucht haben, ähnliche Ideen umzusetzen in ihren Häusern. Und wir kannten uns aus verschiedenen Geschichten, die man miteinander hatte. Ich bin sofort sehr intensiv in dieses, heute sage ich mal, Netzwerk reingegangen. Und wir sind auch gemeinsam gereist, wir haben uns gemeinsam getroffen. Dadurch hatte man auch so ein bisschen die Sicherheit eines gemeinsamen Urteils. Ist es was uns nach vorne bringt? Und wir haben ja auch das Wort Co-Produktion gab es noch nicht. Ist alles völlig verrückt heute. Wir haben dann eben häufig gedacht, über die europäischen Grenzen hinaus, wir versuchen, also Wooster Group ist ein Beispiel, wir versuchen mal gemeinsam in Europa eine Basis zu finden, um solche Arbeiten vorzustellen. Mhm. Und manches war auch reines Glück, reiner Zufall. Ich hatte in New York eine Bekanntschaft, die eigentlich mit der ganzen Szene da ganz eng verbunden war. Und ich war bei Laurie Anderson an der Tür, kannte damals noch niemand, bei Trisha Brown im Atelier. Also man wanderte dahin, völlig naiv, ohne jede Vorstellung, was das war. Und im Gespräch ergab sich dann irgendwie, ja, komm doch nach Berlin. Und so ging das eigentlich.
Jetzt haben Sie die Kulturpolitik und die Politik schon mehrfach erwähnt. Das ist ja immer eine schwierige Sache, gerade auch für Menschen aus der Kultur, da ihre Projekte durchzukriegen. Hortensia Völkers, die ehemalige Leiterin der Kulturstiftung des Bundes, hat mal über Sie gesagt, wenn Nele Hertling was wollte, dann kam sie einfach immer wieder und hat immer wieder von vorne angefangen zu erzählen, worum es geht. Und irgendwann muss man es ihr dann einfach geben. Ist das für Sie das Rezept gewesen, beharrlich zu bleiben und zu sagen, ihr braucht das, das ist gut für euch?
Also in gewisser Weise ja. Ich habe sehr früh, ich meine, die Gründung des Hebbeltheaters war bei weitem keine einfache Geschichte. Die Stadt war in Teilen gegen uns, hatten ja ganz andere Ideen gegeben für das Haus. Wir mussten uns mühselig. Eigentlich war ja noch direkt an der Grenze, war ja vor Mauerfall sehr mühselig eigentlich etabliert. Aber ich habe da gelernt, man muss beharrlich mit den Kulturpolitikern reden, man muss in den Kulturausschuss gehen, man muss zu jedem blöden Empfang gehen, wo man jemanden anquatschen kann. Und das war eigentlich das, anders wäre es wahrscheinlich gar nicht gegangen. Mhm. Es gab viel mehr Freiheiten als heute. Heute wäre das alles so nicht mehr möglich, aber man musste schon die Leute überzeugen, und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich diese Art von Lobbyarbeit der Beharrlichkeit einfach als notwendig gesehen habe, und dann hat man sich dran gewöhnt.
Jetzt ist ja eine der ganz großen Konstanten Ihrer Arbeit oder Ihres ganzen Lebens natürlich die Stadt Berlin, der Sie eigentlich immer treu geblieben sind. Sie galt sehr lange als die Stadt der ungehobenen Potenziale, und heute hat man ja das Gefühl, dass diese Potenziale doch zunehmend zurückgedrängt werden durch die Besetzung öffentlicher Räume, durch private Marktinteressen. Wie schauen Sie heute auf die Stadt aus der langen Erfahrung, die Sie haben?
Ja, schon sehr kritisch. Also meine Akademie ist Gott sei Dank ein Ort, an dem das möglich ist, sich auch sehr kritisch über die Berliner Situation eigentlich auszutauschen und nach Wegen zu suchen. Es ist mir heute alles zu oberflächlich, zu schnell, muss alles so wahnsinnig schnell gehen. Dadurch verliert es oft die Grundierung und die Basis ein bisschen. Kaum einer weiß noch eigentlich, was vorgestern war, gerade mal vielleicht noch, was gestern war. Und das macht vieles für mich zu wenig durchdacht. Und vor allen Dingen diese unendliche Bürokratisierung an Vorschriften, Also nichts geht mehr ohne, ich weiß nicht, wie viele Anträge, wie viele Vorgaben. Sowas, wie wir mit dem Hebbeltheater damals gemacht haben, wäre heute gar nicht mehr möglich. Mhm. Die finanziellen Entscheidungen, was wird gefördert, wie werden Räume vergeben, das kommerzielle Vordringen beim Nutzen von Räumen, finde ich alles schwierig. Finde auch innerhalb der Berliner Kulturpolitik vieles sehr zweifelhaft. Bin nicht glücklich so mit dem, was dort in der Kulturverwaltung läuft. Ich habe schon verschiedene Termine da. Da bin ich jetzt bei der Tanzlobby sehr intensiv mit dabei. Aber es fehlt meiner Meinung nach auch dort an der fundierten Erfahrung, wie eine solche Stadt konstruiert ist, was sie braucht, wie man nach vorne geht, wie man das erhält, was erhaltenswert ist. Das ist alles zweifelhaft, finde ich. Und ich hoffe, dass auch durch diese Geldnot, jetzt werden wieder so falsche Richtungen eingeschlagen, dass man das irgendwie wieder gerade rücken kann. Also ich bin nicht ganz glücklich.
Sie haben den Tanz erwähnt, das ist natürlich so Ihre Herzenskunst, kann man ja wahrscheinlich sagen. Der Tanz hat es in Berlin schwer. Es wird zwar viel Tanz gezeigt am Hebbel am Ufer, in den Sophiensälen, trotzdem, es fehlt so was wie ein großes Tanzhaus, ja. Ein großes Koproduktionshaus in Berlin. Wäre das für Sie so ein Traum, wenn der nochmal irgendwann wahr werden würde?
Ja, daran arbeite ich, seit ich in der Akademie bin, damals schon mit meinem Kollegen Dirk Schäfer, der schon lange nicht mehr lebt. Wir haben, glaube ich, meterweise Akten produziert mit Eingaben, mit Begegnungen, mit Kolloquien, mit allem drum und dran. Und es war eine ganz gute Idee in Berlin vor 3 Jahren, 4 Jahren, den sogenannten Runden Tischtanz, vom Senat sogar finanziert. Und da ist dann eben die Idee nochmal umgesetzt worden in die reale Planung, ein Haus für Tanz und Choreografie zu gründen. Mhm. Und das war ein Wettbewerb, es haben sich damals, weiß nicht, 10, 12 Teams beworben. Ich war in der Jury, wir haben dann ein Team ausgewählt. Das hat meiner Meinung nach ein bisschen zu groß gedachtes Konzept, aber immerhin schöne Vision. Der Senator war Auftraggeber, es ging an den Senator. Es sollte im Kulturausschuss und dann in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dann kam der politische Wechsel und das ganze Projekt ist wieder, wie immer bei politischen Wechseln, erstmal vom Tisch gefallen. Und wir sind gerade im Moment sehr massiv dabei, die Lobbyarbeit dafür wieder aufzunehmen, um dieses Konzept, das ist grotesk, es war 4, 5 Jahre Arbeit, es ist bezahlt worden, nichts ist im Grunde genommen daraus entstanden und immer nur das Geld, das Argument, dass man damit nichts tut. Also es gibt keine große optimistische Hoffnung, aber es gibt gerade jetzt täglich eigentlich den wiederaufgenommenen Weg, dieses Projekt, Großprojekt, schrittchenweise doch wieder ins politische Bewusstsein zu bringen und Wege zu finden. Und ich finde, Berlin bräuchte sowas dringend. Und das Problem des Tanzes in Deutschland und in Berlin ganz besonders seltsamerweise immer in den Kulturverwaltungen nicht wirklich erkannt als eine gleichberechtigte Kunstform neben den anderen. Aber dass so eine Stadt wie Berlin einen zentralen Ort für Tanz wirklich in jeder Form braucht, was an anderen Städten, Paris oder London, seit Jahren absolut selbstverständlich ist, dass man das umsetzen muss. Und dass das nicht ins politische Bewusstsein dringt, hängt damit zusammen, glaube ich, dass Tanz insgesamt in der Gesellschaft immer noch nicht diese Positionen hat wie Musik oder bildende Kunst. Und daran wird viel gearbeitet, aber es ist noch ein langer Weg. Es gibt ja ein großes Publikum, also das sieht man ja, wenn immer irgendwo Tanz im August ist, sofort alles ausverkauft, Festival und ja auch an vielen kleinen Orten läuft es gut, aber es ist nicht im allgemeinen Bewusstsein als gleichberechtigte Kunstform, ist es nach wie vor nicht etabliert.
Es ist deswegen vielleicht besonders wichtig, dass so ein großes Haus wie die Volksbühne, wo es ja jetzt natürlich auch eine große Debatte um die Zukunft gibt, aber dass die es geschafft hat, mit zum Beispiel jemandem wie Florentina Holzinger, so einen jungen Superstar des Tanzes, in diesen anderen Kontext gleichberechtigt zu integrieren?
Absolut. Also wir sind auch sehr interessiert, auch aus der Akademie heraus. Aber der Senator hat sich bisher noch nicht auf unsere Angebote reagiert, ins Gespräch zu kommen. Ja, natürlich so ein Ort, der schon mal auch ein anderes Publikum hat und über die letzten 2-3 Jahre wirklich junge Leute angezogen hat. Auch Constanza Macras dort ja, nicht nur Holzinger. Wäre gut, wenn dort eine Ebene geschaffen würde, in der das beibehalten wird und man auf welche Weise auch immer, muss ja nicht ausschließen, dass das Theater genauso wichtig ist. Kann man ja nochmal eine andere Idee dafür entwickeln, fände ich gut.
Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Sie sind weiterhin in Terminen, Projekten, Sie skizzieren die Zukunft, Sie verhandeln. Sie sind im Februar 90 Jahre alt geworden. Sie sind mit, ich glaube, 83 noch Direktorin der Sektion Darstellende Kunst an der Akademie der Künste geworden. Das ist ein Alter, das darf man ja sagen, da denken die meisten nicht mehr daran, noch einen neuen Job anzunehmen. Aufhören ist für Sie überhaupt keine Option?
Nein, ich glaube, ich wohne zwar sehr schön, aber ich denke, wenn ich aufhören würde, würde ich wirklich alt wahrscheinlich. Die Herausforderung ist einfach was ganz Wichtiges in meinem Alter und das ist ja eine traurige Wahrheit im Privatleben. Wenn man älter wird, verliert man viele Freunde aus der Jugend, aus der gemeinsamen Zeit. Man vereinsamt so ein bisschen im Privatleben natürlich. Ich nicht, habe Kinder und Enkelkinder, alles wunderbar. Aber so die Weggefährten verschwinden so ein bisschen. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil man damit natürlich auch mit einer anderen Generation ständig zu tun hat. Also wo immer ich noch aktiv bin, mehr in der Akademie vielleicht weniger, aber auch an anderen Initiativen, ist es eine andere Generation. Und dass man dort akzeptiert wird als Mitmacher, als Mitdenker, ist einfach was ganz Wichtiges. Und deswegen, nein, ich bin froh, solange ich das kann, bleibe ich dabei.
Unermüdlich. Nele Hertling, die große Vordenkerin des Freien Theaters, erhält morgen den Berliner Theaterpreis der Stiftung Preußische Seehandlung. In Anerkennung von über 60 Jahren künstlerischer Transformation einer Stadt.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Anna K. Seidel. Sie ist Teil des Ensembles am Theaterhaus Jena, das mit der Produktion Die Hundekot-Attacke kommende Woche beim Berliner Theatertreffen gastiert.
Meine geniale Stelle war ein Stück von Florentina Holzinger, das ich vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren einem Münchner Kammerspielen gesehen habe, wo ich noch auf der Schauspielschule war. Das war eigentlich dieses Rodeo-Bild und von den, ich glaube, 3 nackten Frauen auf diesem Stier drauf. Eigentlich hat mich das Gerät total fasziniert, also dieses Rodeo-Gerät und dann noch das andere, ist, glaube ich, eine Flexmaschine. Und einfach diese Funken und dieser Rodeo, ja, ich glaube, das fand ich fantastisch, weil ich den Einsatz von diesem brutalen Gerät mochte und dass man das einfach auf der Bühne plötzlich einsetzt und da irgendwie keine Techniker unterwegs sind und irgendwie diese Funken, also es war irgendwie so was Brachiales, was ich dann voll in meiner Sehnsucht auf der Schauspielschule in so einer Szene, in dieser Stelle gefunden habe. Ja, das war für mich was ganz Besonderes.
Anna K. Seidel über die Performance Apollon Mussagette von Florentina Holzinger. Ihre geniale Stelle. Das war's von Rang 1 für diese Woche.